Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist der 1. Dezember. Es ist nicht leicht, heutzutage Corona-Experte zu sein. Manche dieser Experten stehen in der Öffentlichkeit nicht gut da. Sie ernten kein Bundesverdienstkreuz, sondern nur Spott, so wie Alexander Kekulé. Professor Alexander Kekulé.
Er kennt sich gut aus in Biochemie. Wer ist der Erste in der zweiten Reihe?
Ganz anders geht es in diesen Tagen Karl Lauterbach. Professor Karl Lauterbach, der kauzige Mediziner aus der hinteren Bank der SPD-Bundestagsfraktion. Der nämlich ist ein gefeierter Social-Media-Star. Hashtag Wir wollen Karl. Tausende, vielleicht sogar Millionen fordern ihn als Bundesgesundheitsminister.
Wer weiß, vielleicht wird er ja nochmal Gesundheitsminister.
Den einen Grund für diesen Ruf nach Karl Lauterbach gibt es nicht, aber dafür mindestens drei. Es sind nämlich die drei Gesichter des Karl Lauterbach, auf die es hier ankommt. Denn er ist erstens verdammt kompetent.
Was wir wissen, ist, dass also die Variante sehr viele Mutationen hat. Sie unterscheidet sich also stark von Varianten, die wir schon kennen. Wir müssen davon ausgehen, dass sie wahrscheinlich sowohl etwas ansteckender ist, als auch den Impfungen entkommen kann.
Und er ist streitbar und damit eben authentisch. Der Mann redet Klartext so, dass ihn jeder und jede versteht. Und er geht auch kritisch, wenn es sein muss, mit der eigenen Partei ins Gericht.
Der Hauptgrund ist aber aus meiner Sicht, dass ich relativ stark immer darauf eingegangen bin, die Wähler, unsere Wähler, SPD-Wähler, wissen eigentlich schon seit Jahren nicht mehr, wofür die SPD steht.
Und dann beherrscht er etwas, das nahezu gar kein Politiker sich traut in der Öffentlichkeit. Karl Lauterbach ist humorvoll. Und zwar nicht nur hinter, sondern eben auch vor der Kamera. Vielleicht hilft ihm dabei ja auch sein Kölner Wahlkreis.
Ich kenne niemanden, der mehr Ideale hat als Olaf Scholz. Olaf Scholz ist quasi, das sind Ideale auf Beinen.
Aber Fazit, was will die SPD eigentlich mehr? Olaf Scholz mauert unverständlicherweise noch wie gestern hier bei Bild TV.
Sie sollen noch überrascht werden und Sie werden am Montag.
Hat Karl Lauterbach noch eine Chance?
Wir machen eine Gesamtvorstellung und wir machen überhaupt nichts, was darauf hinausläuft, dass Sie jetzt nach Topfschlageprinzip sich irgendwas zurechtlegen können.
Lauterbach wäre doch endlich ein Gesundheitsminister, der beliebt ist. Einer, den die Leute sich sogar wünschen und der in dieser Pandemie eben nicht ein Auszubildender, sondern eine Art Lehrmeister ist. Kurz und gut, die Podcast-Redaktion des Morning Briefings schließt sich dem Ruf an.
Wir wollen Karl.
Wir wollen Karl.
Wir wollen Karl.
Wir wollen Karl.
Wir wollen den Karl.
Of course, we want Karl.
Also, Herr Scholz, hören Sie die Signale, geben Sie dem Mann eine Chance. Wir wollen den Karl.
Karl, 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 Karl.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Ich spreche mit Dr. Bert Bosche. Der ist Privatdozent an der Universitätsklinik Essen. Und er ist Intensivmediziner. Und mit ihm schaue ich auf den Brennpunkt der deutschen Krankenhäuser.
Das sind natürlich die Patienten mit dem absoluten Vollbild. Das sind dann halt beatmete Patienten, wo letztendlich die maschinelle Beatmung gar nicht mehr ausreicht und wir müssen die Lunge quasi komplett ersetzen.
Außerdem deutet sich im kommenden Jahr eine Zinswende an. Darüber spreche ich mit Annette Weisbach in Frankfurt und Anne Schwedt an der Wall Street. Die schätzt für uns die Unsicherheit unter den Investoren ein. Außerdem, wir wundern uns. Und zwar wundern wir uns über die Uncoolness einer der coolsten Familien der Welt. Und wir schütteln den Kopf über die offenbar toxische Unvereinbarkeit von Deutscher Bahn mit dem Mobilfunk. Das Epizentrum der Corona-Pandemie spielt sich in den Krankenhäusern der Bundesländer ab. Dort, wo weiterhin die Schwersterkrankten eingeliefert werden und dort, wo das Personal auf den Intensivstationen Tag für Tag um das Leben ihrer Patienten kämpft. Das alles mittlerweile seit fast 2 Jahren. Einer, der täglich an vorderster Front kämpft, ist Dr. Bert Bosche. Er ist Intensivmediziner und er ist leitender Arzt der Klinik für neurologisch-neurochirurgische Frühhabilitation und Weaning an der Klinik Reichshof, die liegt im Bergischen Land. Und Privatdozent an der Universitätsklinik in Essen ist er auch. Ich spreche nun mit Dr. Bosche darüber, wie die Situation in den Krankenhäusern und dort vor allem auf den Intensivstationen wirklich aussieht. Und ich möchte auch wissen, was er über die Impfpflicht denkt. Einen schönen guten Morgen, Dr. Bosche.
Guten Morgen, Herr Steingart.
Sie überblicken ja als Intensivmediziner, zumindest in Ihrem Einzugsbereich, das ist Gummersbach und das ist zum anderen da, wo Sie Privatdozent sind, das Großklinikum Essen, auch die Intensivstationen. Wie ist derzeit die Situation? Geben Sie uns einen Augenzeugenbericht.
Ja, ich kann natürlich jetzt nur für die Uniklinik Essen sprechen und das Einzugsgebiet dort. Dort ist die Lage nicht entspannt, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, da killt es vor Covid-Patienten über. Also man muss die Lage ernst nehmen. Essen im Speziellen ist natürlich ECMO-Zentrum, das heißt extrakorporale Membranoxygenierung wird da gemacht, die künstliche Lunge. Und diese Plätze sind sicherlich mittlerweile auch besetzt. Aber natürlich gibt es weiterhin Intensivkapazitäten dort, sodass man jetzt nicht von Triage sprechen muss. Aber die Lage ist angespannt.
Können Sie Auskunft geben über das Verhältnis der Geimpften zu den Ungeimpften, derer, die da jetzt eingeliefert werden mit seriöser, ernster, auch schwerer Erkrankung?
Der Trend ist ganz klar. Die schweren Verläufe sind die ungeimpften Patienten. Also die tatsächlich geimpft werden, da werden Leute auch immer wieder positiv. Aber die schweren Verläufe, die konzentrieren sich natürlich auf die ungeimpften Patienten, das ist klar.
Was heißt schwerer Verlauf eigentlich? Können Sie das mal schildern? Wie darf man sich das vorstellen? In welchem Bewusstseinszustand wird man da als Patient überhaupt angeliefert? Ist man noch bei Bewusstsein?
Wenn man mehr oder weniger die Covid-Erkrankung hat, dann macht sich das ja zunächst als respiratorischen Symptomen, das heißt letztendlich Atemnot und anderen Symptomen bemerkbar. Die Intensivpatienten, da gibt es sozusagen eine große Varianz. Ich hatte davon gesprochen, dass Essen im Speziellen oder die Uniklinik Essen ECMO-Zentrum ist. Das sind natürlich die Patienten mit dem absoluten Vollbild. Das sind dann halt beatmete Patienten, wo letztendlich die maschinelle Beatmung gar nicht mehr ausreicht und wir müssen die Lunge quasi komplett ersetzen. Das sind dann natürlich Patienten, die schwerst erkrankt sind, die im Koma liegen. Sonst kann man letztendlich auch diese ECMO-Therapie gar nicht anwenden. Dann geht es runter über leichtere Patienten, die letztendlich auf den Intensivstationen liegen, dort überwacht werden, dann eine sogenannte NIF-Beatmung bekommen, eine nicht-invasive Beatmung. Das heißt, sie bekommen so eine Gesichtsmaske, die man letztendlich am Kopf befestigt und dann die Eigenatmung mit einer Maschine unterstützen kann, um halt die Anreicherung des Blutes in der Lunge und für den Körper dann sicherzustellen. Also da gibt es halt alle Spielarten und in der Regel kommen Patienten zunächst an diese NIF-Maske. Wenn das dann nicht mehr ausreicht, dann muss man sie invasiv beatmen. Reicht das dann nicht mehr aus, dann kommt die sogenannte ECMO, also die künstliche Lunge, mit ins Spiel.
Wenn Sie es vergleichen mit dem vergangenen Winter, viele haben ein Déjà-vu-Erlebnis, wir stehen wieder kurz vor Weihnachten. Hat diese vierte Welle ein größeres Schreckenspotenzial für Sie als Mediziner oder spüren Sie die Tatsache, dass doch Millionen Menschen, fast 60 Millionen geimpft sind?
Also definitiv würde ich sagen, nein. Der Schrecken dieser Erkrankung, der ist eigentlich, wir haben gelernt über das Jahr, wir wissen deutlich mehr. Wir haben eine Impfquote, die ja weit über 60% ist. Und man spürt natürlich schon, dass das letztendlich dann doch auch ein Wellenbrecher ist. Auch wenn sich das in den PCR-positiven Patienten jetzt nicht zeigt, zeigt es sich dann doch. bei denjenigen, die dann auf den Intensivstationen ankommen.
Das heißt also, ich fasse für mich zusammen, viele Infektionen, es sind ja sogar mehr Infektionen als im vergangenen Winter, aber der Verlauf nach der Infektion ist weniger intensivbettenträchtig, als das vorher war.
Als das vorher war, kann man prinzipiell nicht sagen, aber es hat sich natürlich auf die Patienten konzentriert sich das Infektionsgeschehen, die nicht geimpft sind. Das heißt nicht, dass nicht einmal ein Geimpfter auch mal ein Vollbild entwickeln kann. Es gibt nichts, was es nicht gibt in der Medizin. Aber das Gros ist natürlich so, dass dann doch einfach die Ungeimpften jetzt die Patienten auf den Intensivstationen sind und die Geimpften dann doch eher mit milderen Verläufen erkranken oder vielleicht gar nicht.
Ich habe gestern mit Herrn Weber gesprochen, im Europaparlament, der sagte, dass bereits Patienten ausgeflogen würden, weil die Krankenhäuser auf den Intensivstationen überlaufen. Haben Sie einen Überblick über das Geschehen insgesamt? Aus Sachsen werden Triage gemeldet, also das heißt, das Selektieren tatsächlich schon, welcher Kranke bekommt hier noch eine Intensivbehandlung und welcher nicht. Wie ist der Überblick als einzelner Arzt, als Klinikleiter in diesem Geschehen?
Also ich kann natürlich nur wahrnehmen, dass es große regionale Unterschiede gibt, trotz der hohen Zahlen insgesamt. Und natürlich gibt es immer wieder Schwerpunktausbrüche. Und da ja, kann es dann natürlich auch sein, dass die Intensivkapazitäten dann mehr oder weniger nicht mehr ausreichen. Ich kann jetzt für meine Bereiche, die ich überblicke, sagen, also östliches NRW und ja der Großraum Essen, da ist die Lage angespannt, wie schon gesagt, aber jetzt auch noch nicht komplett out of order.
Womit rechnen Sie über Weihnachten?
Also ich rechne damit, dass es noch angespannter werden wird. Das muss man einfach sozusagen aus der Erfahrung jetzt ja extrapolieren, sage ich mal so. Mhm. Wir haben es alle in der Hand. Jeder hat ein Impfangebot bekommen. Und letztendlich glaube ich, wenn jetzt die vierte Welle wirklich nochmal richtig reinhaut, auf Deutsch gesagt, dann wird hoffentlich auch die viele Impfskeptiker dann mehr oder weniger doch noch bereit sein, diesen Weg zu gehen. Ich bin eigentlich kein Freund von Zwangsimpfungen, aber die Argumente für die Impfung werden sich mittelfristig durchsetzen.
Aber viele Politiker sind ungeduldig, 15 Millionen Deutsche ungeimpft, obwohl sie ein Impfangebot erhalten haben. Diese 15 Millionen würde man gern mit einer Impfpflicht belegen. Auch der noch nicht gewählte Bundeskanzler hat sich jetzt dafür ausgesprochen. Was halten Sie davon?
Da kann ich natürlich nur aus meiner persönlich ärztlichen Perspektive berichten. Ich bin kein Freund von Zwangsimpfungen. Letztendlich, wenn ein Patient meine Hilfe als Arzt nicht in Anspruch nehmen möchte, dann kann ich ihn dazu nicht zwingen. Genauso sehe ich es bei der Impfung. Wer nicht geimpft werden möchte, den sollte ich auch nicht dazu zwingen. Den sollte ich mit guten Argumenten dahin führen, überzeugen, weil die Argumente sind eigentlich schlagend. Aber eine Impfung, eine Zwangsimpfung oder beziehungsweise Impfpflicht, wie man es denn auch immer ausdrückt, halte ich für ärztlich-ethisch zumindest angreifbar.
Gerade die Ethiker sagen aber, da ja der Einzelne hier nicht nur für sich entscheidet, sondern als Träger dieses Virus dann auch ja andere anstecken wird, das Infektionsgeschehen nicht sich beruhigen kann, die Herdenimmunität sich so nicht einstellt oder es sehr viel später einstellt, werben deswegen auch Ethiker hier insbesondere für eine Impfpflicht, um den anderen zu schützen, nicht sich selbst. Und Sie sagen, das ist eine Entscheidung, die geht über das Individuum hinaus. Was erwidern Sie?
Natürlich, das ist eine ethische Diskussion, die man natürlich jetzt nicht auf 2-3 Minuten runterbrechen kann. Natürlich gibt es auch aus gesamtethischer Sicht gibt es auch Argumente dafür. Ich kann aber eigentlich nur sagen, ja, ich bin halt kein Freund von diesen Zwangsmaßnahmen. Ich glaube, dass es uns allen gut tut, wenn wir wirklich überzeugen und letztendlich dann so ans Ziel kommen, dass wir nah an die 80 oder an die 90% kommen, einfach mit guten Argumenten anstatt mit Zwangsmaßnahmen.
Das mit den guten Argumenten. Oft liegt es im Auge des Betrachters, auch viele Mediziner, Ärzte, aber vor allem auch medizinisches Personal lässt sich nicht impfen und führt dafür alle möglichen, Argumente an, die ich nicht beurteilen kann. Deswegen frage ich Sie, gibt es unter den Argumenten Ihrer Kolleginnen und Kollegen, Menschen, mit denen Sie ja auch arbeiten und Kontakt haben, gibt es da irgendwo ein Argument, wo Sie sagen, da ist ein Stück Substanz dabei?
Aus meiner Sicht gibt es wenig Gründe, sich nicht impfen zu lassen. Eigentlich gar keinen. Und ich beobachte immer wieder bei Kollegen, die auch zunächst skeptisch waren und sich nicht impfen lassen wollten, natürlich auch ärztliche Kollegen, auch Pflegepersonal, die natürlich exponiert sind, die natürlich täglich mit dem Virus auch konfrontiert sein könnten und sich trotzdem da nicht impfen lassen wollen. Immer dann, wenn jemand irgendwie aus dem persönlichen Umfeld dann doch nochmal erkrankt und diese Erkrankung dann mehr oder weniger tatsächlich so zutage tritt, dass es in irgendeiner Form denjenigen berührt, dann brechen diese Argumente gegen die Impfung relativ schnell in sich zusammen. Das habe ich beobachtet und deshalb bin ich eigentlich zuversichtlich, dass in einer vierten Welle dann doch nochmal der eine oder andere sich zusätzlich impfen lassen wird.
Herr Bosche, ich bedanke mich für unser Gespräch, für die Aufklärungsarbeit, die Sie geleistet haben und wünsche einen fröhlichen Tag.
Wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank. Auf Wiederhören.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da schaut mal weiter sehr argwöhnisch auf die Omikron-Virus-Variante. Kein Wunder. Nicht zuletzt natürlich wegen der Äußerung des Moderna-Chefs in den USA, der öffentlich die Wirksamkeit des existierenden Impfstoffs gegen Omikron anzweifelte. An der Wall Street ging der Dow Jones zum Handelsauftakt sofort in die Knie, also ins Minus. Naja, und wie es dann weiterging, das sagt uns jetzt unsere Kollegin Anne Schwedt in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Hey Gabor, ja, hier muss man echt aufpassen, dass einem hier nicht schlecht wird. Das ist echt die reinste Achterbahnfahrt hier an der Wall Street. Freitag ging es wegen der Panik um die neue Corona-Variante in den Keller. Montag dann wieder gute Stimmung, weil der Verlauf der Krankheit wohl eher milde sein soll und weil Joe Biden gesagt hat, dass es wohl keinen Lockdown gibt. Gestern dann wieder ein Minus beim Dow Jones von 1,9%. Und heute sieht es bei den Futures zumindest so aus, als könnte es wieder ein fröhlicher Tag werden. Grund dafür könnten positive Wirtschaftsdaten sein, die heute erwartet werden. Aber jetzt lass uns noch mal kurz auf gestern schauen, was da los war. Zum einen, wie du schon gesagt hast, da gab es die Meldung von Moderna, dass bestehende Impfstoffe wohl nicht so wirksam gegen die neue Virusvariante sein sollen. Und dann haben auch noch die Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell vor dem Senat die Märkte abstürzen lassen. Er wiederholte seine Befürchtung, dass die neue Variante sich negativ auf Wirtschaft und Lieferketten auswirken könnte. Aber anstatt den Anlegern dann hier Trost zu spenden, sagt er auch noch, dass die Fed darüber nachdenkt, die Corona-Hilfen schneller zurückzufahren als geplant, was dann auch schon bald zu Zinserhöhungen führen könnte. Der begründet das damit, dass die US-Wirtschaft ja eigentlich recht stark sei und sich gut von der Pandemie erholt hat. Was wir hier sehen, sind zwei Dinge. Zum einen sieht die Notenbank die steigende Inflation offenbar als größeres Problem an als die Pandemie. Und der Fed wird so langsam bewusst, dass die Inflation wohl doch nicht nur vorübergehend war und dass diese ganze Gelddruckerei jetzt doch wohl ganz schön auf die Kaufkraft des Dollars drückt. Jetzt also mal sehen, wie es hier weitergeht, je mehr neue Infos dann auch zu der neuen Virusvariante rauskommen und ob die Achterbahnfahrt dann weitergeht.
Und dann erklär uns doch bitte, Anne, warum Facebook, heißt ja jetzt Meta, aber wir müssen uns an den neuen Namen natürlich erst noch gewöhnen. Also warum Facebook neuen Ärger hat, diesmal nicht vor dem US-Kongress, sondern in Großbritannien.
Ja, die britische Wettbewerbsaufsicht will, dass Meta die Clip-Plattform Giphy wieder verkauft. Das ist dieses Tool, mit dem man so kleine animierte Bildchen verschicken kann. Die Aufsicht ist der Meinung, dass das dem Wettbewerb schadet und damit auch den Nutzern, weil dadurch ja offenbar die Auswahl nicht mehr so groß und so frei sei. Facebook hatte Giphy für 350 Millionen Euro gekauft und hatte auch alternative Lösungen vorgeschlagen, um den Konflikt hier beizulegen, aber die wurden abgelehnt. Also wieder mal ein Fall, in dem sich eine Behörde daran stört, dass einer der Tech-Giganten noch mächtiger wird. Die Anleger hier fanden es nicht so toll, für die Meta-Aktie ging es um 4% nach unten.
Vielen Dank, Anne. Und damit schalten wir nach Frankfurt zu Annette Weißbach auf das dortige Parkett. Einen schönen guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Gabor.
Es gibt ja erste Anzeichen, dass das kommende Jahr, also 2022, ein Jahr der Zinswende werden könnte. Geld, das hoffen viele, bekommt seinen Preis zurück. Das meinen zumindest auch die Analysten der Deutschen Bank. Allerdings glauben sie diesen Trend nur für die USA zu erkennen. Annette, wie kommt die Deutsche Bank darauf und, naja, wann zieht die EZB dann eigentlich nach?
Es ist auf den ersten Blick nicht so richtig zu verstehen, denn überall auf der Welt, zumindest in den großen Volkswirtschaften, ist die Inflation weit über dem Ziel. Aber es gibt große Unterschiede zwischen den USA und der Eurozone. In den USA ist die Wirtschaft sehr viel dynamischer, der Wachstumsausblick auch sehr viel intakter als hier in der Eurozone. Und hinzu kommt, dass man in den USA schon sogenannte Zweitrundeneffekte sieht, dass also auch die Löhne anziehen. Das ist hier noch nicht so wirklich der Fall. Deswegen haben die beiden Notenbanken auch eine andere Beurteilung der Lage. Jerome Powell, der US-amerikanische Notenbankpräsident, der sieht ganz klar die Inflation als Risiko, währenddessen hier in Europa die Inflation nur als temporäres Phänomen gesehen wird. Der Vizepräsident der EZB hat jetzt in einem Interview gesagt, dass die EZB weiterhin Anleihen am Markt kaufen wird, auch im ganzen nächsten Jahr. Und das bedeutet aber auch, dass es erst danach einen Zinsschritt geben kann. Denn die sogenannte Forward Guidance, das ist wie so eine Art von geldpolitischer Fahrplan der EZB, sagt ganz klar, erst wenn keine Anleihen mehr gekauft werden, dann kommt es auch zu Zinserhöhungen.
Vielen Dank, Annette, für deine Einschätzung und ich sage bis morgen früh.
Bis morgen, Gabor.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass der Fortschritt überall sichtbar ist. Revolutionäre Impfstoffe, selbstfahrende Autos. Facebook programmiert eine digitale Parallelwelt. Nur wenn man in der Deutschen Bahn aus Versehen sein Smartphone auspackt und benutzen möchte, dann wird es nicht besser, sondern im Gegenteil, es wird immer nur schlechter. Die Computerzeitschriften Chip und Connect hatten wie jedes Jahr die Leistungsfähigkeit von Deutschlands Mobilfunknetzen getestet, in der Stadt, in der Provinz, naja, und eben auch da, wo wir zu Hause sind, in der Deutschen Bahn. Ergebnis: die drei Platzhirsche unter den Netzbetreibern O2, Vodafone, Telekom werden alle immer besser. Vor allem natürlich in den Städten. Auch das superschnelle 5G, es funktioniert. Naja, nur eben bei der Deutschen Bahn, da ist das Netz schlechter geworden im Vergleich zum auch schon nicht tollen vergangenen Jahr. Die Tests ergaben jetzt, dass teilweise jedes fünfte Telefonat via WhatsApp einfach mal abreißt. Der Bahnreisende, so scheint es, ist der letzte Einsiedler in einer rundum vernetzten Welt. Er hängt irgendwo verloren zwischen A und B und plumpst von Funkloch zu Funkloch. Keiner weiß, wann er ankommt, auf jeden Fall zu spät, und sein Smartphone ist eben oft kein Kommunikationsinstrument, sondern ein Ärgernis.
Ein Schwein ruft mich an, keine Sau interessiert sich für mich. Und ich frage mich, denkt gelegentlich jemand mal an mich?
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass sich der Gucci-Clan jetzt über den Film seiner Familiengeschichte beschwert. Manche Dinge muss man eben mit Gelassenheit sehen. So zum Beispiel, wenn Hollywood beschließt, einen Film über die eigene Familienstory zu drehen.
Es war ein Name, dessen Klang so lieblich war, so verführerisch. Ein Synonym für Reichtum, Stil, Macht. Aber der Name war auch ein Fluch.
1995 wurde Maurizio Gucci vor seinem Büro in der Mailänder Innenstadt erschossen. Auf der Stelle tot war der Mann. Und verdächtigt wurden seine Ex-Frau Patrizia Reggiani und ihre Kartenlegerin, die zusammen den Mord organisiert haben sollen. Bis heute hat Reggiani diesen Mord allerdings nicht gestanden. Die Familie stört sich nun daran, dass die mutmaßliche Mörderin, gespielt von Lady Gaga, als Opfer in dem Film dargestellt werden soll. Dass sie eine spezielle Person sei, das allerdings wird in dem Film ganz schnell klar und deutlich herausgearbeitet.
Da hast du dir wirklich eine mit Feuer ausgesucht.
Ja, sie ist intensiv.
Reggiani wurde zu 18 Jahren Haft verurteilt, hat sich allerdings dort gut geführt und kam nach 5 Jahren wieder raus.
Ich würde nicht von mir behaupten, dass ich ein besonders moralischer Mensch bin. Aber ich bin fair.
Die Familie ist mit einem weiteren Punkt in diesem Hollywood-Film nicht zufrieden. Die Mitglieder des Clans würden, Zitat, als Krawallmacher, als ignorant und unsensibel gegenüber der Welt um sie herum, Zitat Ende, dargestellt werden. Na, sowas. Wer will das schon über sich im Kino sehen und hören? Andererseits, vielleicht stimmt es ja, manchmal sind ja solche Hollywood-Filme viel dichter an der Realität, als den Betroffenen lieb sein kann. Da hilft jetzt nur noch Lady Gaga. Bitte, übernehmen Sie. Ich wünsche Ihnen einen rhythmischen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart. Head stuck in a cycle, I look off and I stare. It's like that I've stopped breathing but completely aware. Cause you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. And if you say something that you might even mean, it's hard to even fathom which parts I should believe. Cause you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. Baby, I just need one good one to stay.